1. August 2267. Im Trubel von Vanguards Sicherheitszentrale ertönte und verstummte ein Systemausfallalarm auf der Konsole eines Junior-Offiziers so schnell, dass Hanif Jackson ihn beinahe nicht bemerkt hatte.
Seclire,
sagte er zu dem jungen Vulkanier.
Bericht.
Seclire gab Befehle ein, untersuchte die Daten auf seinem Monitor und erwiderte:
Energieausfall in Röhre 4 des Hauptknotenpunktes des Turbolifts. Die Ursache scheint eine überlastete Plasmaverbindung zu sein, die ein Feuer auf Frachtdeck B ausgelöst hat.
Auf den Schirm, bitte, sagte Jackson.
Das Bild erschien in einem Kasten auf dem Hauptüberwachungsschirm. Aus Rissen in einem Schott schlugen Flammen und aus einer verschmorten Plasmaverbindung waberte Rauch, der den Korridor erfüllte.
Jackson fragte, »Wurden die Brandschutzeinheiten alarmiert?«
»Bestätigt«, sagte Seclire. »Der Deckoffizier hat gemeldet, dass das Feuer eingedämmt wurde. Die Sektionen 190 bis 198 von Frachtdeck B wurden evakuiert und versiegelt, bis der Löschtrupp anrückt.«
Der Sicherheitschef nickte. Von Feuer bedrohte Sektionen abzuschotten war das Standardvorgehen. Es begrenzte die Sauerstoffzufuhr des Brandes und die Gefahr einer Ausbreitung. Dann bemerkte er, dass sich das Feuer direkt über dem geheimen Labor befand, das die darin beschäftigten Wissenschaftler als die Gruft bezeichneten.
Seclire, schicken Sie zusätzliche Sicherheitsteams zu Frachtdeck A in die Sektionen 190 bis 198.
Aye, aye, Sir,
sagte Seclire. Während der vulkanische Ensign Jacksons Befehl an den Deckoffizier auf der untersten besetzten Ebene der Station weitergab, wurde das Bild von Frachtdeck B auf dem Hauptschirm plötzlich dunkel.
»Was ist da passiert?«
verlangte Jackson zu wissen. Seclire arbeitete einen Moment lang an seiner Konsole.
»Das Feuer ist auf den Sicherheitsknoten bei Verbindungsstelle CB192 übergesprungen.«
Er sah zu Jackson auf.
»Wir haben den Kontakt zu den Überwachungskameras und internen Sensoren auf den Frachtdecks A und B verloren.«
Jackson hatte das unbestimmte Gefühl, dass gleich etwas Ungutes passieren würde. »Und dabei hatte dieser Tag so gut angefangen«, dachte er. Er drehte sich um und rief seinem Stellvertreter zu.
»Melden Sie der Ops, dass sie gelben Alarm auslösen soll!«
Hayachiro Noguda lächelte seinen Yeoman an, während dieser ein Tablett mit seinem Mittagessen auf dem Tisch abstellte.
»Danke, Ensign.«
»Bitte sehr, Admiral«,
sagte Ensign Toby Greenfield. Die zierliche junge Frau mit den braunen Haaren fragte,
»Gibt es noch etwas anderes, das ich für Sie tun kann, Sir?«
»Nein«, sagte Noguda. »Aber ich würde das Treffen mit den Abteilungsleitern gerne wieder zurück auf 16:30 legen.«
Greenfield nickte.
»Ich lasse es Sie wissen, Sir.«
Noguda nickte und Greenfield verließ den Raum. Der Admiral ergriff den Löffel und begann, sich seine Hühnernudelsuppe schmecken zu lassen. Der gelbe Alarm schrillte einmal auf und das Kommsignal auf seinem Schreibtisch summte. Den Löffel immer noch in der Hand, beugte er sich vor und öffnete den Kanal.
»Was ist los?«
»Admiral«,
erwiderte der erste Offizier Commander John Cooper,
»wir haben einen Notruf von Dr. Marcus.«
»Details«,
forderte Noguda.
»Sie sagt, dass toxisches Gas in die Gruft eindringt. Die Sicherheit hat mich darüber informiert, dass die Dämpfe das Nebenprodukt eines Plasmafeuers auf Frachtdeck B sein könnten.«
Noguda schob sein Mittagessen beiseite.
»Evakuieren Sie die Gruft.«
»Yes, Sir. Der Maschinenraum stellt eine Gefahrguteinheit bereit.«
»Aufgehoben«,
sagte Noguda, der davor zurückschreckte, Personal in das geheime Labor zu schicken, dem die nötige Sicherheitsfreigabe fehlte.
»Bringen Sie die Situation unter Kontrolle und versiegeln Sie das Labor, bis Dr. Marcus' Team in der Lage ist, seine eigenen Wiederherstellungsprotokolle einzuleiten.«
»Aye, aye, Sir«,
erwiderte Cooper.
»Evakuierung der Gruft beginnt jetzt.«
Blauer Nebel verlieh jeder Lichtquelle im Labor einen blauen Lichthof. Carol Marcus rang um Luft und winkte ihre Leute zum Ausgang der Gruft.
»Beeilung, Leute«,
rief sie. Ihre Lunge schmerzte vom anhaltenden Husten, der Rauch brannte in ihren Augen, die tränten und so ihre Sicht verschwimmen ließen. Durch diesen trüben Schleier bemühte sie sich, alle ihre Mitarbeiter zu erkennen und durchzuzählen. Sie rannten panisch an ihr vorbei auf den gleißend hellen Röhrentunnel zu, der zum nicht beschrifteten Verwaltungsbüro zurückführte, den sie als ihre Deckadresse innerhalb der Station benutzten. Ming Xiong konnte sie leicht erkennen. Er war die einzige Person, die nicht um ihr Leben rannte. Er stand am Ausgang und rief denen, die nichts mehr sehen konnten, etwas zu, um sie zum Ausgang zu leiten.
»Gek! Tako, hier entlang, kommt schon!«
Dr. Tako, ein deltanischer theoretischer Physiker mittleren Alters, brach ein paar Meter vor der Tür zusammen. Marcus taumelte aus der Reihe der fliehenden Mitarbeiter und bemühte sich, dem großen, doch augenscheinlich geschwächten Mann auf die Beine zu helfen. Sie stützte sein Gewicht, während sie den Rest des Weges zum Ausgang stolperten. Als sie an Xiong vorbeikamen, fragte sie ihn mit heiserer Stimme:
»Sind das alle?«
»Ich glaube schon«,
sagte er und schlüpfte unter Tarkos anderen Arm, um Marcus dabei zu helfen, den Mann hinauszutragen. Sie verließen den hell erleuchteten Tunnel in Büro CA-194-6. Durch die etwas mehr als 20 Wissenschaftler, die das Labor vor ihnen verlassen hatten, war der Raum mehr als gefüllt und sie strömten durch die offene Tür in den Gang dahinter. Ein Sternflotten-Sicherheitsoffizier stand an der Tür und bedeutete den Wissenschaftlern, das Büro zu verlassen.
»Alle bitte in den Hauptkorridor«, sagte er. »Wir müssen die Abteilung versiegeln. Bitte gehen Sie geordnet weiter auf den Korridor hinaus und warten Sie dort auf weitere Anweisungen.«
Der Sicherheitsoffizier streckte seine Hand aus, um Tarko zu stützen. Zu Marcus und Xiong sagte er:
»Es sind medizinische Teams auf dem Weg. Bringen Sie ihn zum Knotenpunkt in Sektion 192.2.
Marcus und Xiong nickten dem Sicherheitsoffizier zu, der sie vorbeiwinkte und aus der Tür führte. Im Korridor bildeten die anderen Wissenschaftler eine Gasse und standen mit dem Rücken zur Wand. Als sie zurückblickte, um den Sicherheitsoffizier zu fragen, wie schnell die medizinischen Teams eintreffen würden, konnte sie ihn nirgendwo mehr entdecken. Dann sah sie, dass die Tür zu CA-194-6 geschlossen war. Ein Moment lang überlegte sie, ob der Sicherheitsoffizier die Abteilung von innen oder von außen versiegelt hatte, aber sie hatte keine Zeit, Fragen zu stellen. Sie hatte bereits mehr als genug zu tun. Lieutenant Jackson erreichte Frachtdeck A und eilte aus dem Turbolift. Er war noch mehrere Sektionen von der Gruft entfernt, weil der Turboliftschacht, der dem Labor am nächsten war, keine Energie mehr hatte, seit das Feuer auf Frachtdeck B begonnen hatte. Jeder seiner Schritte hallte auf dem Metallboden wider, während er durch die Gänge lief. Er sah Leute, die vor dem Labor standen, während er an dem Knotenpunkt für Sektion 198 vorbeilief. Viele von ihnen waren wie Zivilisten gekleidet. Er schätzte, dass es sich um die Wissenschaftler handelte, die in der Gruft arbeiteten. Zwischen ihnen standen Mitglieder des Sicherheitsteams, die er nach unten geschickt hatte, um den Bereich zu sichern. Jedermann trat beiseite und ließ ihn vorbei. Er lief weiter, bis er Dr. Marcus und Lieutenant Xiong sah, die neben einem kahlköpfigen Mann mittleren Alters knieten.
»Dr. Marcus«, rief Jackson, »ist alles in Ordnung?«
Marcus winkte Jackson zu, als ob sie ihm bedeuten wollte, langsamer zu werden.
»Es geht uns gut«, sagte sie. »Das Labor wurde evakuiert und versiegelt.«
Sie warf einen nervösen Blick zurück zur Tarnposition der Gruft und fügte hinzu:
»Ich glaube allerdings, dass sich einer ihrer Männer bei dem Versuch, es zu versiegeln, eingesperrt hat.«
Ein Verdacht ließ seine Nackenhaare zu Berge stehen.
»Einer meiner Männer ist da drin?«
Er sah zu Xiong.
»Welcher?«
Xiong zuckte die Schultern.
»Keine Ahnung, hab ihn nie zuvor gesehen.«
Jackson begann auf CA-194-6 zuzugehen. Er hielt an einer Wandkonsole an und öffnete einen Kommkanal zur Sicherheitszentrale.
»Seclear, hier spricht Jackson. Können Sie bestätigen, dass einer unserer Leute die Gruft nach der Evakuierung versiegelt hat?«
»Ich überprüfe das, Sir«,
sagte der Vulkanier. Einen Moment später fügte er hinzu:
»Keiner unserer Leute hat gemeldet, diese Abteilung versiegelt zu haben.«
»Befindet sich momentan jemand in der Gruft?«
»Die internen Sensoren in dieser Sektion sind immer noch außer Betrieb, Sir.«
»Ziehen Sie welche von
Etwas erschütterte die Station, als ob ein Erdbeben zugeschlagen hätte. Jackson und die anderen im Gang wurden gegen die Decke geworfen, die Lichter verloschen. Als die Notbeleuchtung ansprang, kam Jackson wieder auf die Beine und öffnete eine Notfallkonsole.
»Seclear, können Sie mich hören?«
»Ah ja, Sir, was geschieht hier?«
»Irgendwas ist in der Gruft explodiert«,
sagte Jackson, der eine Schutzbrille und eine Atemmaske mit einem Luftkanister hervorholte.
»Ich werde reingehen und nachschauen, was es war. Schicken Sie jeden, den Sie entbehren können. Ich will, dass dieses Deck versiegelt wird. Verstanden?«
»Verstanden, Sir.«
Jackson rannte zurück zur Tür und gab seinen Sicherheitseingriffscode ein. Die Tür glitt mit einem asthmatischen Zischen auf. Hitze und Dämpfe wehten ihm ins Gesicht. Er setzte die Brille auf und streifte die Atemmaske über. Während er das rauchige Büro betrat, befestigte er den Luftkanister an seinem Gürtel und öffnete das Ventil. Die verborgene Tür zum Labor war in Millionen kleiner Teile zerbrochen, die sowohl im als auch vor dem zylindrischen Tunnel verstreut lagen. Der Gang, der normalerweise bis zu einem blendenden Grad beleuchtet war, lag im Dunkeln. Jackson bewegte sich schnell, aber vorsichtig. Als er sich dem Ende des Tunnels näherte, zog er seinen Phaser. Die transparenten Türen vor ihm waren mit schwarzem Ruß und Staub bedeckt, was ihnen ein trübes Aussehen verlieh. Er schob seine Finger zwischen die beiden Türplatten und mit einem gequälten Ächzen zwang er sie auf. Sie kreischten und schabten ihre Spur entlang. Er öffnete die Türen weit genug, um seinen breiten Oberkörper hindurchzuzwängen. Als er sich in das Labor hineingeschoben hatte, sah er in seiner Mitte eine schemenhafte humanoide Gestalt. Die Statur des Eindringlings wirkte auf Jackson maskulin. Er war in Schwarz gekleidet und trug eine mützenartige Kappe über seinem Kopf. Seine Augen waren hinter einer Brille mit dunklen Gläsern versteckt. Irgendwie hatte der Mann es geschafft, ein Loch in die Abschirmung in der Mitte des Labors zu sprengen. Er stand in der Experimentenkammer neben der Testplattform für das Myrdonje-Artefakt und hielt einen schädelgroßen, zwölfseitigen Kristall in einer Hand, während er Jackson mit der anderen unbeschwert Lebewohl winkte. Als Jackson endlich seinen Phaser zum Schuss gehoben hatte, war der Eindringling längst hinter der Konsolenbank in Deckung gegangen, die die Experimentenkammer umgab. Jackson befreite sich aus der Tür und rannte in das Labor auf die Konsolenbank zu. Als er sie erreicht hatte und in den Bereich dahinter geschaut hatte, sah er, dass eine Konsole aus dem Boden gerissen worden war und ein halbhohes Zwischendeck enthüllte, das mit Maschinen, Drähten, Schaltkreisen und Energieleitungen gefüllt war. Er zog den Kommunikator von seinem Gürtel und klappte ihn auf. Er reagierte mit einem gestört klingenden Kein-Signal-Piepsen und ihm fiel frustriert ein, dass das Innere der Gruft gegen Signalverkehr geschützt war. Nur Festnetzkommunikation gelangte in die Gruft hinein oder aus ihr heraus. »Verdammt!« dachte er wütend und steckte seinen Kommunikator wieder zurück an den Gürtel. Er kletterte über die Konsolen und durch die Absperrung aus transparentem Aluminium des Testbereichs. Er kletterte durch das Loch im Boden und ließ sich in das vollgestopfte Zwischendeck sinken. Der Sicherheitschef drehte sich in schnellen 90-Grad-Bewegungen und suchte das schwarze Labyrinth aus Maschinen und Rohren nach dem flüchtenden Dieb ab. Doch alles, was er sehen konnte, war Dunkelheit. »Geh den Weg des geringsten Widerstands«, sagte er sich selbst. »Wenn du flüchten wolltest, würdest du dich schnell bewegen wollen.« Er fand die Richtung mit den wenigsten Hindernissen und begann, sich zu bewegen. Er schob sich voran, duckte sich unter den niedrig hängenden Teilen und kroch ab und an auf seinem Bauch. Dann erspähte er kurz einen Lichtschein und eine Bewegung direkt vor sich. Er beschleunigte seinen Schritt. Einen Augenblick später kletterte er aus einer kleinen Zugangsluke in den, wie ihm jetzt klar wurde, Turboliftschacht, der durch das Plasmafeuer deaktiviert wurde. Ein paar Meter unter ihm befand sich eine stehengebliebene Aufzugskabine. Darauf schwelte etwas und gab beißenden Rauch ab. Jackson kletterte die Notfallleiter des Schachts hinab. Er stieg von der Leiter auf die Kabine und trat die brennenden Teile aus, bis das Feuer gelöscht war. Als er die Reste durchsuchte, erkannte er eine schwarze Strickmütze und eine prothetische Gesichtsmaske aus synthetischer Haut. Beides fiel weiter auseinander, selbst während er es untersuchte, was ihn annehmen ließ, dass sie mit einer Chemikalie behandelt worden waren, um ihren raschen molekularen Zusammenbruch zu beschleunigen. In ein paar Minuten würden sie spurlos verschwunden sein. »Genau wie unser Dieb«, dachte er und sah in die undurchdringliche Dunkelheit des Turboliftschachts. Nogura stand an der Narbe, dem achteckigen Einsatztisch auf dem erhöhten Abteilungsleiterdeck in Wengards Operationszentrale, und lauschte den neuesten Berichten mit einem zunehmenden Gefühl des Grauens.
»Sieht so aus, als ob er über Turbolift 4 entkommen wäre«, sagte Jackson über das Intercom. »Ich habe die Überreste seiner Tarnung auf einem stehengebliebenen Aufzug entdeckt, aber keine Spur von dem Artefakt oder dem Eindringling.«
Als das Ops-Personal die Aufbaupläne der Sternbasis auf die Narbe übertrug, ordnete sie der große, kraushaarige XO nach den Erfordernissen des Captain an.
»Cooper«, sagte Nogura, »wie viele Wege gibt es aus diesem Schacht nach draußen?«
»Dutzende«, sagte Cooper und hob alle Zugangspunkte hervor. »Und es zählt noch nicht einmal die normalen Ausgänge auf jedem Deck mit, sondern nur die Kriechräume und Notausgänge.«
Er tippte ein paar Videos an und zog sie mit der Fingerspitze über die interaktive Oberfläche der Narbe.
»Wir überwachen alle Hauptausgänge dieses Schachts und ich habe Sicherheitsleute und Ingenieure damit beauftragt, ein Auge auf all die anderen Punkte zu werfen, aber es sind eine Menge.«
Nogura spürte, wie sein Blutdruck leicht anstieg. Er studierte die Karte und grübelte laut nach.
»Wenn ich aus diesem Turboliftschacht hinausschlüpfen wollte, ohne bemerkt zu werden, wo wäre der Ort, um das zu tun?«
Er zeichnete die Stationsdarstellung mit seinem Zeigefinger nach und spendete den Teilen der Station besondere Aufmerksamkeit, die der Schacht durchschnitt. Dann hielt er in der Nähe des Zentrums der massiven Hauptrumpfeinheit der Station inne.
»Cooper, weisen Sie die Sicherheit an, das Haupthangerdeck zu schließen. Lassen Sie jeden durchsuchen, überprüfen Sie Ihre Identifikation. Sehen Sie jede Tasche und jedes Kurzzeitschließfach durch.«
Nuguda wendete sich von der Narbe ab und betrachtete das Bild der Überwachungskameras in der Gruft, deren interne Sensoren gerade rechtzeitig wieder angegangen waren, um dieses spektakuläre Leck in ihrer Sicherheit zur Geltung zu bringen. Er runzelte die Stirn und richtete das Wort an jedermann in der Ops.
»Erteilen Sie allen angedockten Schiffen Startverbot. Schalten Sie jegliche Transportersysteme aus. Bis auf Weiteres kommt niemand auf oder von dieser Station.«
Er zögerte, dann fügte er mit grimmiger Entschlossenheit hinzu.
»Wer auch immer das getan hat, kann sich verstecken, aber er kann nicht fliehen.«